Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Das Tagesgespräch.
Herr Knäbel, morgen ist der Halbfinal. Wie ist die Stimmung bei der Mannschaft?
Angespannt schon, in froher Erwartung dessen, was da kommt. Sehr viel Betrieb, sehr viel Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit. Und ja, ich merke immer, die Jungs sind froh, wenn sie wieder die Fußballschuhe anhaben, rausgehen können zum Training und sich auf das vorbereiten, was da morgen auf sie wartet. Und das ist sicherlich ein wichtiger Schritt in der Spielerkarriere von jedem einzelnen Spieler.
Ist denn so die Vorbereitung für so ein Halbfinal, also gegen Tschechien, vor allem sportlicher Natur oder ist es vor allem auch auf dem Boden bleiben?
Ja, man könnte sagen mentaler Natur. Also das heißt, wie gehe ich damit um, mit dem, was passiert ist, die Spiele, was passiert momentan in meinem Umfeld. Die Jungs sind alle bei Vereinen unter Vertrag oder auf der Suche nach Verträgen. In ihren Vereinen läuft momentan die Vorbereitung. Wir haben einen Kader von 23, nur 11 können spielen. Das heißt, es gibt auch die Gruppe der Spieler, die momentan sich nicht so wichtig fühlen, die aber sich gerne empfehlen würden in ihren Vereinen. So gesehen ist es vor allen Dingen psychologischer Natur, die Arbeit, die hier zu verrichten ist. Und der Staff, vor allen Dingen der technische Staff mit Trainer, Co-Trainer, Videoanalysten, den wir jetzt auch mit dabei haben, der kümmert sich um die Vorbereitung des Spiels und heute Abend beginnt die Vorstellung von Tschechien, vom nächsten Gegner und danach läuft eigentlich so der Modus ab, dass man sich schon damit auseinandersetzt, wie ist das, wenn man dann nachher auf dem Platz steht und um den Finaleinzug kämpfen kann.
Und es ist ja ziemlich, also so ein Finaleinzug, das wäre natürlich sicher der Traum von diesen vielen. Ich sag vielleicht auch wegen den Nebengeräuschen, wo sie sich befinden. Das ist nämlich in Dänemark und nebenbei läuft eine Medienkonferenz. Ist das so, Herr Knäbel?
Genau so ist es.
Ich möchte etwas über die Mannschaft selbst reden. Das sind ja Jungs eigentlich aus 11 Ländern, Balkan, Afrika, Südamerika, dann Italien, Spanien, Deutschland und der Schweiz. Ist die Herkunft dieser Jungs überhaupt ein Thema innerhalb der Mannschaft? Also kommt das überhaupt zur Sprache?
Wenn überhaupt, dann mal bei einem kleinen Seitenhieb, aber überhaupt nicht. Die Jungs sehen sich alle als Schweizer und sind bereit, für dieses Land auch in dem Halbfinale und so Gott will in dem Finale oder in einem Spiel um den Einzug zu den Olympischen Spielen alles zu geben. Nein, es ist überhaupt kein Thema. Ich denke, das würde auch niemand, der jetzt hier die Mannschaft beobachten wird, würde das sagen. Natürlich gibt es ab und an mal einen frechen Spruch, aber den gibt es auch bei der Herkunft aus unterschiedlichen Kantonen. Insofern ist es ja, eine Schweizer Nationalmannschaft, die von der Mentalität sicherlich auch Vorbildcharakter hat.
Schauen wir vielleicht so ein bisschen die Biografien an, diese oder zwei Beispiele dafür. Der GC-Stürmer Innocent Emegara, der ist seit 9 Jahren in der Schweiz, seit einem halben Jahr ist er Schweizer. Der schoss das entscheidende 2:0 gegen Island. Ist das eine typische Biografie dieser Mannschaft oder eher dann so Jerdan Shaqiri, der eigentlich arm aufgewachsen ist, sogar half, seinen Vater zu unterstützen, der aus dem Kosovo in die Schweiz kam, dann mal arbeitslos war?
Ja, was ist typisch, was nicht? Ich denke, jeder Fall für sich ist sehr, sehr interessant und auch anschauenswert. Innocent hat vielleicht eine wechselhaftere fußballerische Laufbahn. Das heißt, man war sich nicht ganz sicher, ja, klappt das oder klappt das nicht? Und er hat ein bisschen später den Knopf aufgemacht. Und Xerdan ist schon sehr, sehr jung, sehr gut beurteilt worden und hatte schon sehr früh sehr viel Schwung. Das hat auch seine Familie gemerkt, in der auch seine Brüder sehr viel für ihn getan haben. Ich denke, das sind zwei Integrationsbeispiele, zwei sehr, sehr gute, wo man sieht, wie der Fußball, und damit meine ich jetzt nicht nur das Geld, sondern ich meine vor allen Dingen auch das Spielen mit Freunden, das Akzeptanz finden, wie der Fußball helfen kann, Integrationspolitik zu betreiben. Und die sind fußballerisch vielleicht ein bisschen auseinander, aber ich denke vom Modus, wie sie sich in der Schweizer Gesellschaft integriert haben und warum sie überzeugt für die Schweizer Nationalmannschaft spielen, sind sie eigentlich beide identisch.
Also diese Mannschaft ist ja auch so ein Stück weit ein Vorzeigebeispiel der Integration. Ist denn das so einfach, wie es aussieht? Sie haben ja sehr viel Erfahrung, auch als ehemaliger Nachwuchschef FC Basel oder Winterthur und so. Ist das so einfach oder gibt es da besondere Herausforderungen?
Nee, glaube ich nicht, dass es so einfach ist. Aber jetzt muss man sagen, dass der Fußball ein Teil unserer Gesellschaft ist. Sicherlich profitieren wir vor allen Dingen von den Anstrengungen in der Schule, schon im Kindergarten, wo ich denke, wo sehr, sehr viel gute Vorarbeit gemacht wird. Wir denken, dass der Fußball als Massensportart hilft, dass diese ganzen Emotionen, die ja doch da sind, dass die ausgelebt werden können, dass man sich auf anderem Wege dann auch noch Erfolg erspielen kann und dadurch auch das Selbstvertrauen wächst und auch der Wert von einem selber. Insofern denke ich, braucht es diese gute Vorarbeit unbedingt und wir tun dann unser dementsprechendes. Fußball ist Teambildung, wie alle Mannschaftssportarten. Er wird massenhaft betrieben und insofern gelingt es uns vielleicht dann ein bisschen häufiger, aber ohne die gute politische Vorarbeit könnten wir das auch nicht in dem Maße umsetzen. Insofern sollten wir uns dann nicht nur selber auf die Schulter klopfen, dass das geklappt hat, sondern sollten auch denen dankbar sein, die die Vorarbeit geleistet haben.
Was sind denn besondere Herausforderungen, würden Sie sagen? Zum Beispiel bei Secondos, zum Beispiel bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Also gerade jetzt im fußballerischen Bereich spreche ich an. Also wenn Sie die in eine Mannschaft aufnehmen, mit ihnen arbeiten.
Ja, es ist so, dass Sie natürlich mit Ihrer Mentalität kommen und mit Ihrem kulturellen Background. Und so möchten Sie dann natürlich auch Fußball spielen. Und wir haben durchaus auch unsere Schweizer Fußballkultur. Und insofern gilt es sehr, 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 sehr feinfühlig zu merken, was kriegen Sie von zu Hause mit, mit was sind Sie dort konfrontiert und was möchten wir, wie Sie sich in einem Schweizer Verein verhalten. Insofern sind natürlich alle Mischformen sehr, sehr wichtig, wo Schweizer und Spieler mit Migrationshintergrund zusammen sind, dass man voneinander profitieren kann. Denn sie bringen natürlich auch ein belebendes Element mit. Und am Anfang muss man das sehr, sehr behutsam anpassen. Und da kann man all den Trainern im breiten Fußball, den kann man gar nicht genug danken, weil das sehr viel Geduld braucht, das aufeinander abzustimmen. Und am Schluss es nie so einfach ist, auch bei den E-Junioren auf dem Land dann eine schlagkräftige Truppe zu formen. Das gelingt aber immer wieder. Und das sind eigentlich die größten Probleme. Ja, es ist normal, dass man eine Gruppe von Kindern aufeinander abstimmen muss. Aber bei den Migranten ist es so, dass sie einfach auch noch mit einem anderen Wertesystem im Sport kommen. In der Schule ist das ja relativ klar, wie das dort aussieht mit Notengebung und Stoff. Und im Fußball sind dann doch, da sagt man, ja, aber da machen wir es jetzt so wie die großen Vorbilder in der Geschichte der Familie, die aus welchem Land auch immer kommt. Und da muss man ihnen sagen, ja, das geht zu einem Teil, das geht noch, das finden wir auch gut und bereichernd und da musst du dich halt auch dementsprechend anpassen. Das sind so diese Anpassungsprobleme und Prozesse, die sind eigentlich die wichtigsten und wenn man es dann mal hat, dann finde ich, hat man einen großen Reichtum an Mentalitäten, egal in welcher Mannschaft, welchen Alters und in welcher Region auch immer.
Sie sprechen zum Beispiel die Aggressivität an, also dass man sich wirklich durchboxt, also bis vorne. Oder was sprechen Sie an, wenn Sie sagen, diese Unterschiede, wo man ganz feinfühlig vorgehen muss, um das anzupassen?
Ja, es ist natürlich so, dass man, wenn ich jetzt Einzelaktionen, Zusammenspiel, sich zeigen wollen, also Egoismus, Altruismus, den anderen mitnehmen, auch wissen, dass man auch mal ausgewechselt wird, dass man vom Trainer mal kritisiert wird. All die Dinge, Energie ausleben, es gibt auch durchaus aggressive oder zu Aggression neigende Schweizer Spieler, aber wissen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und vor allen Dingen, was ist die Kultur, in der wir miteinander spielen wollen, das denke ich, ist der normale Prozess. Dort ist einfach so, dass man ein bisschen mehr Verständnis haben muss, wo kommt das her und das funktioniert in der Regel eigentlich relativ gut. Also ich glaube nicht, dass wir dort vor allen Dingen bei gemischten Mannschaften, dass wir da mehr Probleme mit Aggressionen haben bei Migrantenkindern als bei Schweizer Kindern. Man muss vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für den Hintergrund haben und der türkische Fußball hat jetzt andere Werte, sag ich jetzt mal, die gelebt werden, wenn man in den Ferien bei den Großeltern ist und sieht, wie dort gespielt wird, sind das andere Spiele wie die gespielt werden in der Schweiz. Und da kann man verstehen, dass man das ein bisschen versucht zu kopieren. Aber wenn es einen guten, einen leidenschaftlichen Trainer gibt und die Offenheit der Kinder und er die Kinder auch auf dem richtigen Kanal anfunken kann, dann ist es in der Regel kein Problem. Also kann man nicht irgendwie kreieren, dass ausländische Spieler in der Schweiz aggressiver werden als unsere Schweizer Spieler. Das wäre die völlig falsche Ableitung.
Wie machen Sie denn das im Fußballverband? Werden die Leute, die Trainer, dann sensibilisiert auf solche Themen? Und sagt man zum Beispiel, ja, okay, der türkische Fußball, der hat die und die Vorbilder, das muss man einfach wissen, damit man mit denen arbeiten kann zum Beispiel.
Ja, man muss natürlich sehen, wir haben sehr viele Migranten, die auch Trainer sind und sehr, sehr viele, die Schiedsrichter sind. Also sie sind Teil von unserer Fußballkultur in allen möglichen Funktionen, egal ob als Präsident oder als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterchef. Und die wissen das selber sehr, sehr gut. Es tut gut, sich mit dem Einzelfall und seiner Biografie oder seinem Hintergrund zu beschäftigen, um angemessen handeln zu können. Ich glaube, das gilt überall. Im Fußball passiert es einfach inzwischen in sehr, 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 sehr häufiger Form. Insofern sind wir dort sicherlich auch Vorbild. Wir machen jetzt nicht einen Teil in der Trainerausbildung zum Thema Integrationspolitik, sondern wir gehen davon aus, dass wenn unsere Kinder miteinander Fußball spielen, dass das die beste Integrationsarbeit ist, die man überhaupt machen kann.
Wie sind solche Dinge, die man, also für viele, die Migrationshintergrund haben, ist ja der Traum von der Fußballkarriere ist riesig. Also da kommt man an Geld, damit auch an Frauen, an Respekt, oder ist so ein Traum, so zu werden wie ein Ronaldo, wie ein Maradona oder so. Wie geht man denn damit um? Wird das überhaupt thematisiert? Also wohin man eigentlich will oder solche sehr großen Träume?
Ich mag mich erinnern, dass in der Klasse meines Sohnes gefragt worden ist, wer Fußballprofi werden will. Und 80% der Kinder haben aufgestreckt. Ich glaube, das ist schön, dass es das gibt, aber das muss man dann natürlich auch auf seine Werthaltigkeit überprüfen. Das ist schnell dahingesagt. Der Fußballprofi hat natürlich dieses gesellschaftliche Standing. Ich sage jetzt all das, was Sie aufgezählt haben, dass er relativ schnell viel Geld verdient, dass er dafür angeblich nicht so viel tun muss. Und insofern ist das relativ schnell nachgeplappert, dass man das auch mal machen möchte. Und da gibt es diesen Nachahmeffekt bei Kindern sicherlich. Wenn man dann näher kommt an den Moment, wo es dann wirklich Realität werden könnte, und da sind wir jetzt momentan, jetzt gerade nicht auf der Stufe der D- und C-Junioren, jetzt mit dieser Mannschaft haben wir genau diesen Punkt, dann merkt man, wie vielfältig das ist, wie viel dazu gehört, um diesen Schritt wirklich zu machen. Und dann weiß man auch, dass man ja diese durchaus nachvollziehbaren Wünsche unten nicht so ernst nehmen sollte. Aber, ich sag mal so, extreme Tendenzen, also dann nochmal Zusatztraining mit Papa im Garten und nochmal mehr Druck und nochmal ein Gespräch mit den Eltern und warum spielt er nicht. Da muss man sehr, 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 sehr vorsichtig sein, sehr sensibel sein, dass man das auch im richtigen Moment auch abklemmt. Denn wir können nicht gebrauchen, dass wir da 12-, 13-, 14-Jährige verkappte Profis trainieren lassen. Die Jungs brauchen Zeit, um zu wachsen. Sie brauchen die Geduld, dass sie Fehler machen dürfen. Und deswegen tut es gut, wenn man es unten nicht so fest thematisiert, respektive wenn es dann gesagt wird, dass man es auch nicht immer so ernst nimmt und auch das mal an sich vorbeigehen lassen kann. Extreme Tendenzen sicherlich sofort unterbinden, weil das tut weder dem Kind noch der Familie schlussendlich gut. Und dann, wenn es aber soweit ist, und da sind wir jetzt hier mit der U21 und sind wir erst dann mit der U21, dann muss man gucken, dass man in dem Dickicht von Transfergerüchten, von Medienmitteilungen, von Ablösesummen, Forderungen, dass man da den Überblick behält und dass man da vor allen Dingen auch Kompetenz aufbaut, um angemessen handeln zu können.
Also ich nehme gerade ein Beispiel, das man im Internet findet auf transfermarkt.ch. Da sind Preise für die U21-Spieler aufgelistet, zum Beispiel für Shaqiri. Da steht irgendwie 10,5 Millionen Franken wäre der Wert. Ist das ein Fantasiepreis oder?
Ich weiß, so lange ein Fantasiepreis, wie er dann bezahlt wird am Schluss. Aber ja, da merkt man, wie irrational der Markt funktioniert. Ich denke, man darf zur Kenntnis nehmen, dass eine U21-Europameisterschaftsendrunde zur Wertsteigerung von Spielern beitragen kann. und auch beitragen soll. Das sollen die Jungs, die hier spielen, ja auch nutzen. Das heißt, sie haben auch handfest selber etwas davon. Die Preise, die kommen immer auf Angebot und Nachfrage darauf an. Und wenn es dann einen gibt, der das bezahlt, ja gut, dann muss es aber auch noch jemanden geben, der das Geld dann auch nehmen will. Und da zähle ich doch sehr auf die Kompetenz unserer Schweizer Clubs, dass sie das auch sehr, sehr gut aushandeln und dann auch ja, im Sinne des Spielers und ihres Vereins dann auch handeln. Und die Summen, die sind relativ schnell reingeschrieben, aber alle, die in solchen Transferverhandlungen mal mitgemischt haben, die wissen, wie schwer solche Werte zu erzielen sind, gerade aus dem Schweizer Markt. Da gibt es nicht viele Leute, die dort diesbezüglich Erfahrung haben. Und insofern ja, darf man dem vor allen Dingen heute in Zeiten des Internets nicht allzu viel Glauben schenken. Da gibt es vielleicht einige, ganz wenige, die da wirklich mitreden können. Und solange nimmt man das auch mehr oder weniger schmunzelnd zur Kenntnis.
Ich nehme ein Beispiel, die U17-Mannschaft, die wurde ja vor 2 Jahren, hatte die den WM-Titel geholt und das war ja ein super Zeugnis für die Jungs, aber man kann sich fragen, wie viele sich dann von dort auch als Profis etablieren können. Ich nenne ein Beispiel, Nassim Ben Khalifa von diesem U17-WM-Team, der saß dann auf der Bank, der wurde verkauft nach Deutschland, der Vater hat nicht Nein gesagt und der Club mit seinen Finanzproblemen in dem Fall auch nicht. Ist das, was schiefgelaufen ist, dass der Club vielleicht nicht gehandelt hat, ihn zu früh verkauft hat und nun sitzt er auf der Bank?
Ich denke, es ist ein sehr, sehr gutes Lernbeispiel, weil ich denke, dass die Schweizer Vereine, denen es gut geht, und GC ging es damals zu der Zeit eben nicht so gut, dass je besser es unseren Verein in der Schweiz geht, umso mehr können sie auch unseren Spielern Sorge tragen und können auch schauen, dass sie auch bei den letzten 2 entscheidenden Schritten wirklich gut betreut und beraten sind. Das war damals nicht der Fall. Keine Kritik an den GC-Verantwortlichen. Da ging es um Lizenz, um Weiterbestand des Vereins oder nicht. Durchaus auch Verständnis dafür, dass wenn man dann zweitbester Spieler von einem WM-Turnier wird, dass man sagt, ja, wenn das schon so ist, dann möchte ich dann auch gleich weiterreisen. Nicht unbedingt großes Verständnis dafür, die Wahl, die man dann getroffen hat, obwohl ich nicht weiß, was überhaupt sonst noch zur Auswahl stand. Aber ich bin jetzt schon sehr, sehr weit wieder auf der Seite des Spielers. Also ich mag jetzt nicht hinten dran ins Horn reinstoßen und jetzt nochmal dann, und das war doch zu früh, ich glaube, der Spieler kann das selber gar nicht mehr so richtig gut hören, es immer wieder erklären zu müssen, ja, es war dann auch zu früh. Also schlussendlich ist Nassim Ben Khalifa 19. Er verhält sich hier wunderbar, so wie wir uns das von einem Spieler wünschen. Er trainiert sehr, sehr gut und eifrig. Ich würde es ihm wahnsinnig gönnen, wenn er hier auch nochmal Entscheidendes beitragen könnte zu einer Fortsetzung unserer Mission. Und ja, ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, dass man auch sagt, okay, jetzt ist das passiert. Man kann sagen, ist dann ja verloren geworden oder nicht. Sicherlich hat er auch dadurch Erfahrung sammeln können. Und jetzt mit 19 kommt es darauf an, was trifft er jetzt als nächstes für einen Entscheid. Um das sollte man sich viel mehr kümmern. Und ich wünsche Nassim, dass er all das, was er jetzt erfahren hat und schmerzlich erfahren hat, weil er möchte nichts anderes als Fußball spielen, dass er das jetzt besser machen kann, dass er Gelegenheit dazu bekommt, dass es einen Club gibt, der sich jetzt in diese Konstellation, die mit Wolfsburg und Nürnberg 2 deutsche Vereine mit einbezieht, dass es einen Verein gibt, der jetzt sagt, hey, herzlich willkommen bei uns, wir geben dir die Chance, wir glauben an dich. Und dann wird es in einer 15- oder 16-jährigen Karriere von Nassim Ben Khalifa ein Jahr gewesen sein, wo man ein bisschen mehr Geld bezahlt hat, aber dadurch lässt sich eine gute Karriere von einem Schweizer Top-Talent nicht verhindern.
Herr Knäbel, Sie waren selbst 18 bei Ihrem ersten Bundesliga-Einsatz und mussten dann fast 2 Jahre warten bis zum nächsten Einsatz. Ist das heute genau gleich? Oder wenn Sie zurückdenken, ich meine, das kommt einem wohl lange vor, wenn man jung ist, aber dann sind Sie ja doch noch was geworden.
Ja, ich muss insofern korrigieren, ich war schon 17, oder erst 17, als ich es gemacht habe. Das war damals hatte man nur 3 Ersatzspieler, nicht so viele Kaderspieler. Es war die Zeit, wo man dann in einem kleinen Verein wie Bochum dann auch die Chance bekam. Sicherlich hat mich das geprägt, dass ich nachher eine schwere Verletzung dann gehabt habe am Rücken, die mich dann praktisch 2 Jahre festgebunden hat. Aber es hat mir auch die Gewissheit gegeben, ja, dass, dass es nicht verlorene Zeit ist, dass man daraus auch lernen kann. Und deswegen bleibe ich Fan von unseren Spielern, auch wenn sie mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es ist die Frage, was sie nachher daraus machen. Es verleiht mir vielleicht eine gewisse Authentizität und vielleicht auch eine höhere Glaubwürdigkeit, dass ich weiß, wie es bei mir selber abgelaufen ist. Und ich weiß, dass man in der Fußballerkarriere sehr, sehr viel auch wieder korrigieren kann, wenn man lernt. Und das hoffe ich inständig, dass das auch passiert und dass man jetzt die richtigen Konsequenzen zieht. Und gerade beim Nassim, oder wenn ich Haris Seferovic nehme, haben wir noch einen zweiten interessanten Stürmer, dann denke ich, gehört der auch mit dazu, der jetzt mit einer guten Entscheidung etwas korrigieren könnte, was nicht ganz so in die richtige Richtung gelaufen ist.
Also das heißt, Sie geben Ihre Erfahrung auch weiter und das ist ein Anliegen des Vereins, dass Sie wirklich schauen, dass man den Jungs auch hilft, die richtige Entscheidung zu treffen.
Ich denke, wir haben inzwischen im Verband und auch in den Vereinen noch einige sehr erfahrene Leute. Und ja, wie früher, wir haben auch auf die älteren Spieler gehört. Sollte das auch heute der Fall sein. Das heißt, ich rechne damit, dass ein unglaublicher Erfahrungsschatz auch da ist. Wenn ich einen Raphael Vicky nehme, wenn ich einen Johann Vogel nehme oder die Spieler, die jetzt schon langsam in ihre Trainerlaufbahn starten, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute, und ich bin da jetzt schon fast eher ein auslaufendes Modell, da mag sich ja keiner mehr daran erinnern, dass ich mal als Profi Fußball gespielt habe, das holt man jetzt irgendwie vor. Die sind dann dran, ihre Erfahrung an die Jungen weiterzugeben. Und nichts ist mehr wert als der Tipp eines Ex-Profis, der gesagt hat, du, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und die Jungs sind damals wie heute nicht gut beraten, wenn sie darauf nicht hören. Respektive, ich sage es lieber positiv, sie sind gut beraten, wenn sie den Tipps der Ex-Profis folgen. Denn es gibt ein paar Dinge, die sich im Fußball verändern. Die Zahlen werden größer, die Kommas richten, die Kommas rücken weiter nach rechts oder Kommata. Aber das sind immer noch 11 gegen 11, die spielen. Und die Werte des Fußballs, um erfolgreich Fußball zu spielen und um Profi zu werden, die bleiben gleich. Zum Glück bleiben sie gleich. Und insofern sind alle gut beraten, auf Erfahrung zu zählen. Und wir sind auch gut beraten, der Erfahrung den entsprechenden Raum zu geben.
Die Schweizer Nachwuchsförderung, die steht sehr gut da im internationalen Vergleich. Was macht's aus, Herr Knäbel?
Kontinuität, Solidarität und Loyalität. Wir haben, denke ich, vor 15 Jahren angefangen, uns auf ein Konzept zu einigen. Mit dem Konzept sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Das Konzept ist aber nicht so die ganze Zeit immer nur so geblieben, sondern wir entwickeln das permanent weiter. Verschiedene Interessengruppen wie Vereine, Verband, Trainer sind mit einbezogen worden und haben sich darauf geeinigt, an einem Strick zu ziehen. Und man hat das auch gemacht in Phasen, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und das muss man wertschätzen und unbedingt weiter fortführen, weil das die einzige Chance ist, die wir haben, wenn wir es miteinander machen, wenn wir es permanent machen und solidarisch machen, damit wir weiterhin auf dem Fußball Weltmarkt die Marke Schweizer Fußball vertreten und sehr gut vertreten können.
Und die ist da, weil Sie haben ja mal gesagt, es schaffen eigentlich noch zu wenige den Sprung in europäische Topvereine.
Ja, also es ist nicht so, dass wir denken, wir sind schon am Ziel. Ich habe damals mal gesagt, es wäre gut, wenn man mal bei einem Turnier startet und ja, ist Mitfavorit und kann das dann auch realisieren. Ich denke, wir sind jetzt hier nicht Mitfavorit gewesen oder sind es nicht immer noch, sondern eher Teilnehmer in einer Gruppe, aber wir haben, glaube ich, die Hoffnung und unsere Vorstellung auch realisiert. Ein zweiter Teil ist der, wieder Schweizer Spieler in Champions League Halbfinalnähe, in Top-Clubs, in Top-Positionen. Da denke ich, haben wir jetzt wieder eine Generation, führen wir jetzt gerade wieder eine Generation ran. Ob die Entscheidungen dann nachher immer so fallen, ob der Markt sich auch so entwickelt, das wird sich dann weisen. Nehmen wir zum Beispiel den deutschen Markt. Der DFB macht eine hervorragende Arbeit. Die A-Nationalmannschaft ist in einem absoluten Höhenflug. Es wird für Schweizer Spieler nicht unbedingt einfacher werden, bei der Anzahl der Spieler, die in Deutschland selber ausgebildet werden, dann Fuß zu fassen. Da wartet kein Deutscher darauf, dass ihm Schweizer den Platz vor der Nase wegschnappt. Und insofern müssen wir permanent, vor allen Dingen am Fußballmarkt Schweiz arbeiten, das heißt in den Vereinen, in den Ligen, also vor allen Dingen in den beiden Profiligen, damit die Spieler, wenn sie dann gehen, wirklich auch in sehr guten Positionen dann im Verein, in dem Verein beginnen und sich nicht dort erstmal wieder in der Mühle behaupten müssen. Und da haben wir dann doch noch ein paar Meter Weg zu machen, damit das realisiert werden kann.
Peter Knäbel, herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Glück morgen Abend.
Dankeschön.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.